jetzt die Predigt bringen zu der Predigtserie über Galater, Galater 4, Vers 8 bis 8 bis 20, Vers 8 bis 20, genau. Ich möchte kurz beten, dann hören wir die Predigt. Vater, wir danken dir für die Möglichkeit der Predigtserie auch und ich bitte dich einfach für Jakob, dass du ihn füllst, dass du ihn mit deinem Geist füllst, dass du ihm Ruhe gibst, Gelassenheit auch und dass du uns wirklich Verständnis, dass du uns die Ohren und Herzen öffnest, dass du zu uns sprechen kannst, dass wir erkennen und wahrnehmen können, auch wenn es manchmal vielleicht auf den ersten Blick nicht so leicht verständlich ist, schenk uns, Herr, dass wir an Erkenntnis gewinnen können, alle gemeinsam. Amen.
Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die neueste STA-Perspektive auf Licht mit Personen aus unserer Gemeinde hier vor dem Parthenon-Tempel auf der Akropolis von Athen und auch mit Beschreibung zum Hintergrund des Sponsorenlaufs, mit zum wichtigsten Hintergrund, das ist, dass ich an der STA Basel auch eine weitere Unterstützung bekommen soll, dadurch, dass ein zweiter Neutestamentler teilweise angestellt wird ab September und ihr unterstützt also mich, wenn ihr die anderen Läufer und Läuferinnen aus der Gemeinde unterstützt bei diesem Sponsorenlauf. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich lese den Predigttext aus unserer Predigtserie über den Galaterbrief. Wir sind heute dran mit Galater 4, Vers 8 bis 20. Galater 4 von Vers 8 bis 20. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, also den wahren Gott, den Gott Israels, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind, als sie von Menschen zu Göttern gemacht wurden. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch da wieder den schwachen und armseligen Elementen zu, denen ihr wieder vom Neuen dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Geschwister. Ich bitte euch, ihr habt mir nicht zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes habt ihr mich aufgenommen, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit gesagt habe? So eifern, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut aber ist alle Zeit zum Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus neu Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel oder eigentlich ratlos. Ich habe keinen Rat mehr. Das schreibt der Apostel Paulus. Soweit der Text. Lasst uns kurz beten. Vater im Himmel, durch Jesus Christus hast du uns erlöst von der Sünde, was das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, das du durch Mose gegeben hast, nicht zustande gebracht hat. Du hast uns erlöst und du hast uns wahres Leben geschenkt, wenn wir Jesus Christus aufgenommen haben. So bitte ich dich, dass du uns Jesus Christus, dass du Jesus Christus in unserem Herzen Wurzeln schlagen lässt, immer tiefer, auch heute. Amen. Das Predigtthema falsche und richtige Ausrichtung mit folgender Gliederung: erstens falsche Grundlagen ablegen, zweitens falschen Eifer ablegen und drittens Christus immer mehr anziehen. Wir sind, wie gesagt, in einer Predigtserie über den Galaterbrief und das ist der Vorteil so einer Serie, dass dann auch Texte drankommen, die eher schwierig sind, auch für den Prediger. Und ich darf euch in so einen nicht ganz einfachen Text heute mit hineinnehmen. Und ich sage es gleich, es braucht ein bisschen philosophische Kenntnis, obwohl ich kein Philosoph bin, keine Angst. Aber es ist wichtig, dass wir eine Ahnung haben, wovon Paulus spricht. Und es ist wichtig, dass wir auch solche Texte versuchen zu verstehen, denn es handelt sich nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern um die Grundlage des geistlichen Lebens überhaupt. Also besonders im ersten Punkt möchte ich diesen Hintergrund erklären. Und deswegen wird der erste Punkt auch der längste sein, die weiteren Punkte werden nicht mehr so ausführlich sein. Es geht hier um die Frage, wie wir unser geistliches Leben ausrichten sollen, was die Grundlage dafür ist. Es geht auch um die Frage, wie wir mit dem mosaischen Gesetz umgehen, wie wir das mosaische Gesetz einordnen und welche Auswirkungen das für unseren Umgang mit der Sünde, mit der Vergebung der Sünde und so weiter hat. Paulus sagt hier, dass ein falsches Verständnis auch vom Gesetz zu einem religiösen Eifer führen kann. Und dass dieser Eifer zerstörerisch sein kann für die christliche Gemeinde. Und da sind wir, glaube ich, alle angesprochen, dass wir nicht zerstörerisch in einem falschen Eifer wirken, sondern es geht, wie der ganze Galaterbrief immer wieder betont, es geht um Jesus Christus und es geht darum, dass wir durch seine Liebe geprägt sind. Zum Ersten, falsche Grundlagen ablegen. Paulus schreibt hier in Galater 4, Vers 3 zuerst, das war der Predigttext vom letzten Sonntag, aber es ist wichtig, dass wir sehen, dass dort die Elemente dieser Welt schon erwähnt werden. Deswegen lese ich den Vers noch einmal. Galater 4, Vers 3. So waren auch wir, Paulus spricht hier die Judenchristen an und sich selbst auch, als wir Unmündige waren zur Zeit des Alten Bundes, unter die Elemente der Welt versklavt. Und dann Vers 8, damals, und jetzt spricht er vor allem die ehemaligen Heidenchristen an, oder die ehemaligen Heiden, die jetzt Christen sind. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Keine wahren Götter, sondern von Menschen gemacht. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem als Sklaven, muss man ergänzen, dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Wörtlich heißt es, mich abgemüht habe. Ein ganz typischer Ausdruck für Paulus. Seine Arbeit ist manchmal mühsam und diese Arbeit könnte vergeblich sein. wenn sie sich denn von der eigentlichen Grundlage des Glaubens abwenden. Paulus spricht hier zweimal von den Elementen, einmal von den Elementen der Welt, Vers 3, und einmal von den armseligen Elementen, denen sie sich wieder zuwenden wollen, durch die sie versklavt werden. Frage ist, was damit gemeint ist. Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen Ahnung von der antiken Philosophie haben. Nur ganz kurz. Es waren unter anderem die Pythagoreer. Nicht nur sie, aber auch sie besonders haben betont, dass das Weltall aus vier Elementen besteht. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Und diesen Elementen wurde eine Vermittlerrolle zugeschrieben zwischen der göttlichen und der menschlichen Welt. Das ist auch ganz wichtig. Also sind Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen und damit wird ihnen Göttlichkeit zugeschrieben. Nun zu einem jüdischen Theologen oder Philosophen, Philo von Alexandria, ein Zeitgenosse Jesu, er lebte bis in die frühen 50er Jahre. Also 50, nach 50, kurz nach 50 ist er wohl verstorben. Philo von Alexandria betont diese vier Elemente immer wieder. Sie spielen in seinen Schriften eine sehr zentrale Rolle. Und er sagt, er verwendet übrigens zweimal den Ausdruck die Elemente der Welt und viermal den Ausdruck die Elemente des Alls, des Weltalls, des Kosmos. Welt heißt Kosmos. Und für ihn ist diese Welt aus diesen vier Elementen zusammengestellt und nicht nur das, sie halten diese Welt auch zusammen. Das wird auch immer wieder betont. Und gleichwohl unterscheidet sich Philo darin, dass er sagt, diese Elemente dürfen nicht als göttliche Elemente verehrt werden, sondern sie sind nicht göttlich. Das unterscheidet ihn. Und der menschliche Körper gehört zu diesen vier Elementen und wird wieder zersetzen, diese vier Elemente. Aber sagt, da gibt es die Alten, die sagen, es gibt noch ein fünftes Element. Und dieses fünfte Element, aus dem sind die Sterne und der ganze Himmel zusammengestellt. Und daraus folgert Philo, dass auch die Seele dazu gehört. Die Seele und der Verstand des Menschen. Das heißt, der Körper ist aus den vier Elementen zusammengesetzt, die nicht göttlich sind. Aber da gibt es noch ein fünftes Element, das göttlich ist und daraus die Sterne und der ganze Himmel zusammengestellt ist und zu dem auch die Seele gehört. Und noch etwas, auch das mosaische Gesetz wird hier eingeordnet. Also auch das mosaische Gesetz gehört in die Sphäre des fünften Elements. Ist damit in die Sphäre des Göttlichen gehoben worden. Und er betont, dass das mosaische Gesetz gegeben worden ist als pädagogisches Mittel. Denken wir an den Pädagogos, an den Zuchtmeister, den Paulus im Galaterbrief erwähnt. Aber hier anders gemeint, als pädagogisches Mittel gegen das Fleisch. Die Seele kann also durch das Gesetz, Seele und Gesetz sind beide in die göttliche Sphäre gehoben. Seele und Gesetz können das Fleisch überwinden. Und darum geht es bei Philo, dass man sich sozusagen dadurch erlöst und die göttliche Sphäre erhebt, dass man durch die Seele und durch das Gesetz eben das Fleisch, das uns knechtet, überwindet. Paulus spricht hier nun von den Elementen der Welt und dazu gehört nach Vers 10, ihr beobachtet, sagt er dort, Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Um das einordnen zu können, ist es gut, wenn wir uns auch noch diesen Text aus dem apokryphen Buch Weisheit lesen, wenn wir lesen und beachten. Hier lesen wir, apokryphes Buch Weisheit stammt aus der Zeit etwa 100 vor Christus, denke ich. Dort lesen wir in Kapitel 7, Vers 17 weiter bis 21, Denn ihr gab mir untrügerische Erkenntnis. Er gab mir Erkenntnis des Seienden, der seienden Dinge, sodass ich den Zusammenhalt oder den Bestand der Welt und das Wirken der Elemente begreife. Zu diesen Elementen der Welt, die sie zusammenhalten, gehört der Anfang und das Ende und die Mitte der Zeiten, wie die Tage zu- und abnehmen, wie die Jahreszeiten wechseln und wie das Jahr umläuft und wie die Sterne stehen, die Natur der Dinge und die Kraft der Raubtiere, die Macht der Geister und die Gedanken der Menschen, die Vielfalt der Pflanzen und die Kräfte der Wurzeln. So erkannte ich alles, was verborgen und was sichtbar ist, denn die Weisheit, die alles kunstvoll gebildet hat, lehrte es mich. Das ist der Kontext, den Paulus hier anspricht, so ein ähnlicher Kontext. Und Paulus spricht in Galater 4, Vers 3 von der Zeit, als wir, sagt er, unter die Elemente der Welt versklavt waren. Und dann sandte Gott seinen Sohn, der sich dem Gesetz unterordnet hat. Jesus Christus war gehorsam dem Gesetz gegenüber, hat das Gesetz in jeder Hinsicht erfüllt. Und dadurch konnte er ein Opfer sein für uns, das uns loskaufte von der Sklaverei durch die Sünde. Denn in Wirklichkeit ist es ja die Sünde, nicht das alttestamentliche Gesetz, sondern die Sünde, die den Menschen versklavt. Und ich denke, ein Schlüssel kann sein, dass wir Galater 3, Vers 21 beachten. Dort schreibt Paulus, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, als Irealis oder als Möglichkeit, Potentialis, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen kann, dann käme Gerechtigkeit sicherlich aus dem Gesetz. Das ist für Paulus aber ausgeschlossen. Das ist der Hintergrund, dass man das Gesetz in die göttliche Sphäre erhebt, so dass das Gesetz in jeder Hinsicht Grundlage für die Errettung, für die Erlösung ist. Und da gibt es auch keinerlei Unterscheidung mehr im Gesetz. Beschneidung, 10 Gebote, alles auf der gleichen Stufe. Vor allem im Zentrum des Judentums stand die Beschneidung, die ja schlussendlich die Grundlage als Grundlage der Erlösung betrachtet worden ist. Und Paulus vergleicht das in Vers 8 weiter mit den schwachen und armseligen Elementen der Heiden. Also das heißt, es gibt hier eine Vermischung, wie bei Philo von Alexandria, zwischen Juden, jüdischen Elementen und heidnischen Elementen. In der Betrachtung der Tora und in der Betrachtung der heidnischen Götter und mit ihren Prinzipien. Damit sagt Paulus nicht, dass die Tora oder das mosaische Gesetz gleich ist mit den heidnischen Göttern. Aber sagt, beide können falsch verstanden werden als Grundlage der Erlösung. Beide können als Grundlage der Erlösung betrachtet werden. Und es handelt sich hier als Hintergrund der Problematik in Galatien offenbar um eine Vermischung von jüdischen Elementen der Betrachtung der Tora, des Gesetzes des Mose, und von heidnischen Elementen in der Betrachtung der Weltelemente. Besonders auch bei den Stoikern spielte das Weltgesetz eine ganz wichtige Rolle und es ist die Aufgabe demnach, dass Menschen sich diesem Weltgesetz, das in die Natur hineingelegt worden ist, zu unterordnen und dadurch die Erlösung von der Welt zu erreichen. Also wir sehen hier die Ähnlichkeiten. Auf der einen Seite ist es die Tora. Nach dem Judentum wurde die ganze Schöpfung schon durch die Tora, durch das Gesetz des Mose geschaffen. Und natürlich ist das die Grundlage der Erlösung, so dass man dadurch Sünde überwinden kann. Und auf der anderen Seite das Heidentum mit ihrer Göttlichkeit in der Natur. Ich denke, dass uns hier der Kolosserbrief weiterhelfen kann. Ich werde jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen, Kolosser 2, Vers 8 bis 23. Aber wir sehen hier, dass der Ausdruck die Elemente der Welt hier zweimal erscheint. Einmal in Vers 8 am Anfang und einmal in Vers 20, fast am Schluss, ist von den Elementen der Welt die Rede. Dort oben, Vers 8 und in Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Und es ist zu beachten, dass wir hier zweimal in diesen Versen betont sehen, dass Jesus Christus das Haupt ist. In Vers 8, fast am Anfang, und Vers 19, fast am Schluss. Also zwischen den philosophischen Elementen erwähnt Paulus zweimal, dass Jesus das Haupt ist, und dazwischen führt er den Kern unserer Lösung aus, nämlich das Kreuz von Golgatha. Vers 14, durch das Kreuz hat Jesus unseren Schuldbrief ans Kreuz genagelt, der gegen uns ausgerichtet war. Vers 15, er hat einen Triumphzug über die dämonischen Mächte gemacht. Er hat sie überwunden. Das ist wichtig, dieser Zusammenhang, denn es heißt nachher, dass hier Engel verehrt werden, als göttliche Mittlerwesen. Einigen Kolosse haben sich sogar gerühmt, Engel gesehen zu haben, so quasi als göttliche Mittlerwesen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und Paulus sagt, durch die Beschneidung des Herzens, durch Christus, nicht durch die Beschneidung am Fleisch, seid ihr gerettet worden, wie das Juden betrachtet haben, sondern durch die Beschneidung des Herzens. Christus ist das Zentrum. Und schon in Kapitel 1, Vers 16 hatte Paulus betont, Vers 16, 17, Vers 15 heißt es, Jesus ist das Ebenbild Gottes, der Sohn Gottes, das Ebenbild Gottes, Gott gleich, und durch ihn ist alles geschaffen, das Weltall, auch die Menschheit, und er hält alles zusammen. Nicht die Tora des Mose, nicht das Gesetz des Mose, sondern Jesus Christus ist derjenige, der das ganze Weltall zusammenhält. Und das sehen wir auch in Hebräer 1, von 1 bis 3. Hebräer 1, von 1 bis 3. Gott hat vor alter Zeit, vor langer Zeit gesprochen zu den Propheten oder zu den Vätern, durch die Propheten. Und Mose, die Tora des Mose, wird hier auf die gleiche Stufe gesetzt wie die übrigen Propheten. Beim Judentum ist die Tora dort und dann kommen irgendwann die übrigen Propheten als Heilmittel. Der Hebräerbrief sagt hier aber, stellt alle auf die gleiche Stufe, als Vorstufe der Erfüllung Christus. Paulus spricht vom Schatten. In Bezug im Kolosser haben wir jetzt gerade nicht gelesen, es sei denn, ihr habt den ganzen Text gelesen. Er sagt, das sind Schatten der kommenden wahrhaftigen Welt, die Gott uns durch Jesus Christus vermittelt. Das Alte Testament mit seinen einzelnen Geboten, Sabbatheiligung, Neumond, Essen und so weiter, Beschneidung, das ist alles ein Schatten hin. Das heißt nicht, dass es sinnlos ist, aber ist noch nicht das Wahre, was Gott will. Auch die Beschneidung als Bild für die Beschneidung am Herzen, das ist, was Gott will. Hier, Gott hat zu den Propheten gesprochen oder zu den Vätern durch die Propheten. Jetzt aber, am Ende der Tage, und das ist ein typisch alttestamentlicher Ausdruck für die Endzeit. Jetzt, wo die Endzeit eingeläutet worden ist, die Endzeit, mit dem Kommen Jesu, hat Gott zu uns gesprochen durch seinen Sohn, der weit höher ist als alle Engel, so lesen wir dann ab Vers 4. Durch den Gott das Weltall geschaffen hat, die Welten heißt es hier eigentlich die Zeitalter, wörtlich im Griechischen, Aionos. gibt ja nicht viele Welten. Also, Gott hat das All geschaffen durch Jesus Christus und er hat ihn zum Erben eingesetzt, über alles, in dem. Was ist die Grundlage? Indem er uns gereinigt hat von unseren Sünden. Das ist die wesentliche Grundlage. Und dem er das All trägt durch das Wort seiner Macht. Jesus, der Schöpfer des Alls, trägt das All, die Welt, durch das Wort seiner Macht. Er, der der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. Philo sagt, die Seele sei der Abglanz der göttlichen Welt. Paulus sagt hier, oder der Hebräerbrief sagt hier, Jesus Christus, der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, dadurch, dass er Mensch geworden ist, hat er uns die göttliche Herrlichkeit vermittelt. Und er ist, was soll ich sagen, der Charakter, heißt es griechisch, seines Wesens, seines grundlegenden Wesens, Hypostasis. Das heißt, Jesus ist der Inhaber des göttlichen Wesens, und Charakter heißt mehr als das. Charakter heißt im Griechischen, er ist der Präger des göttlichen Wesens. Also Charakter nicht nur im Sinn von Prägung, sondern vor allem aktiv, also Prägung hier nicht als passiv zu verstehen, sondern aktiv, er prägt das göttliche Wesen in uns. Und das ist die Grundlage. Wir kommen im dritten Punkt darauf zurück. Es ist wichtig, dass wir diese Grundlage sehen. Das Gesetz konnte den Menschen nicht von der Sünde retten, das kann nur Jesus Christus. Und Paulus warnt hier dann Vers 11 in Galater 4, Vers 11, dass er Angst hat, dass er vergeblich gearbeitet hat, wenn sie denn von Christus abkommen. Ja, manche sagen es gar nicht möglich. Paulus warnt allerdings immer wieder davor. Wir werden es dann sehen, besonders in Galater 5, Vers 1 bis 4. Paulus dann sehr stark betont, ihr seid aus der Gnade gefallen, wenn ihr euch beschneiden lässt. Sind denn alle Juden, die sich beschneiden lassen, aus der Gnade gefallen? Nein, das sagt Paulus nicht. Sondern vielmehr betont er, wenn du zur Beschneidung berufen bist als Jude, dann bleibe dabei. Aber wenn du dich beschneiden lässt, und meinst dadurch ewiges Leben zu erlangen, dann bist du aus der Gnade gefallen, hast dich von Christus getrennt. Das ist die eindeutige Warnung, die Paulus in Galater 5, Vers 1 bis 4 schreibt. Und auch anderswo warnt Paulus und sagt, 1. Korinther 15, Vers 2, wenn ihr nicht festhaltet an dem Evangelium, dem Wortlaut nach, wie ich euch das verkündigt habe, vom Tod und von der Auferstehung Jesu, dann seid ihr vergeblich, umsonst zum Glauben gekommen. Dann hat das keine Bedeutung, dann seid ihr abgefallen vom Glauben. Und damit stellt sich uns die Frage, was ist die Grundlage unseres Glaubens? Wem vertrauen wir? Wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, dass wir die biblische Unterscheidung machen zwischen den verschiedenen Teilen. Das heißt wahre Bibeltreue. Dass wir die Bibel als Grundlage unseres Denkens nehmen und das heißt immer auch christozentrisch. Wir werden immer schief gehen, wenn nicht Jesus Christus als Zentrum der ganzen Bibel betrachtet wird. Kreuz und Auferstehung Jesu, Himmelfahrt als Zentrum unseres Glaubens. Natürlich mit der Gewissheit, dass er wiederkommt. Wenn wir diese Grundlage haben, dann führt das dazu, dass wir einander, wie Paulus sagt, in Liebe dienen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Falschen Eifer ablegen. Ich beziehe mich auf die Verse 12 bis 18 in Galater 4. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text. Aber Paulus erinnert hier sehr ausführlich und zentral an die Zeit, als er bei ihnen war. Ich habe gesagt, dass der Galaterbrief sehr wahrscheinlich kurz vor dem Apostelkonzil geschrieben wurde, relativ kurz nach der ersten Missionsreise. Paulus war also auf der ersten Missionsreise in Südgalatien, Antiochien, Lystra, Derbe, Ikonien, und hat dort das Evangelium verkündigt und er sagt, als ich bei euch war in Schwachheit des Fleisches, dann hättet ihr am liebsten eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Paulus schreibt ja am Schluss vom Galaterbrief, wie ihr seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Manche haben geschlussfolgert, dass Paulus schlecht sehen konnte und deswegen so mit großen Buchstaben schreibt. Ich denke nicht, dass das der Sinn ist, sondern wir würden sagen, ich habe es fett unterstrichen. Aber vielleicht war das tatsächlich so, dass Paulus dort Probleme hatte mit seinen Augen, das weiß ich nicht. Aber irgendwie war er schwach im Fleisch. Paulus sagt, wie habt ihr dafür die Sache geeifert? Ihr habt mich aufgenommen wie ein Engel Gottes, ja wie Jesus Christus. Nicht, dass Paulus wie Christus aufgenommen werden möchte, aber es ging um seine Botschaft. Das heißt, schlussendlich steht dahinter, dass sie seine Botschaft wie eine Botschaft von Jesus Christus aufgenommen haben, wie Paulus ja auch in Galater 1, Vers 12 bis 15 schreibt. Was ich euch verkündigt habe, habe ich durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Nicht durch Fleisch, nicht durch Menschen. Das müssen wir da im Hintergrund sehen. Es geht Paulus nicht um seine Ehre. Und nun gibt es offenbar, wie wir hier in Vers 17 lesen, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Also, man müsste hier immer wieder überlegen, wen Paulus konkret anspricht in den einzelnen Versen. Paulus geht ja wohl davon aus, dass der Brief in der Gemeinde vorgelesen wird. Und das heißt, mal spricht er diese Gruppe an, mal diese. Und nun spricht er eine gewisse Gruppe von Menschen an, die offenbar von den Eiferern ausgeschlossen werden soll. Aus der Gemeinde, weil sie sich nicht haben beschneiden lassen. Im Fleisch. Im Galater 6, Vers 12 schreibt Paulus, also in Galater 6, Vers 12, alle, die im Fleisch gut angesehen sein wollen, nötigen euch, euch beschneiden zu lassen. Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Alle, die im Fleisch gut angesehen wollen, die nötigen euch, sich beschneiden zu lassen. Damit zeigen, seht ihr, 50 Heiden haben sich wegen mir beschneiden lassen. Ach, ist klar, nicht nur ich bin beschnitten, der Himmel ist mir auf sicher. Ja, vielleicht lachen wir darüber. Aber Frage ist, ob wir nicht manchmal ähnlich denken. Nun ist die Frage, auf welche Seite schlägt sich die Mehrheit der Gemeinde? Auf die Seite dieser Eiferer oder auf die Seite des Paulus? Das war keine unwesentliche Frage für Paulus. Wie gesagt, es geht nicht um Paulus, es geht um seine Botschaft am Anfang der Mission. Sonst sagt er, bin ich vergeblich gelaufen, habe mich vergeblich abgemüht. Wenn jetzt plötzlich eine falsche Lehre, Grundlage des Heils sein soll. Worauf es Paulus ankommt, das betont er dann in Galater 6, Vers 15, wo er schreibt, weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Darüber nachzulesen ist auch im 2. Korinther 5, 17. Eine neue Schöpfung, die Wiedergeburt, der neue Mensch in Jesus Christus. Oder Galater 5, Vers 6, eine Parallele dazu. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit irgendwelche Kraft, sondern der Glaube, der in der Liebe wirksam ist. Der Glaube, der in der Liebe wirksam ist. Die neue Schöpfung ist die Schöpfung Jesus Christus. durch den Glauben, wodurch die Liebe wirkt. Die Liebe ist somit das wichtige Fundament auch gegen einen falschen Eifer, wie Paulus hier betont. Ohne Liebe ist jede Frömmigkeit, mag sie noch so bibeltreu sein, ist nicht bibeltreu. Also mag sie noch so bibeltreu tönen, ist sie falsch. Sie falsch. Denn Jesus Christus ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und gerade am Kreuz von Jesus Christus wird seine Liebe besonders sichtbar. Und jeder religiöse Eifer führt zu Streit. Ich suche. Das zeigen die Werke des Fleisches in Galater 5, Vers 19 bis 21. Und wenn wir die mal lesen, dann steht dort im Zentrum, ja, auch Unzucht und so weiter. Aber im Zentrum steht vor allem Streit, Eifer oder Eifersucht. Man muss noch sagen, das Wort Zelos, denkt man die Zeloten, das Wort Zelos bezeichnet den Eifer oder die Eifersucht. Beides. Und es gibt da auch eine, ja, keine klare Grenze dazwischen. Eifer, Eifersucht. Parteiungen, Zwistigkeiten und so weiter. Das sind die Werke des Fleisches. Ein religiöser Eifer ohne das Fundament des Kreuzes Jesu, das dann der Liebe sichtbar wird, führt zu einem falschen Eifer, der sehr zerstörerisch ist für die Gemeinde. Und ich denke, gerade als Bibeltreue leiden wir heute sehr stark darunter. Was ich immer wieder so erlebe, wie manche eifern für eine Bibeltreue, aber die Demut fehlt, die Liebe fehlt, der Respekt vor dem Glaubensbruder, vor der Glaubensschwester fehlt, dass man denkt, der andere hat ja auch Heiligen Geist, der andere gehört auch zu Christus, und kann auch richtig beurteilen, nicht nur ich. Und vor allem missachtet man manchmal biblische Prinzipien, überhebt sich über biblische Prinzipien, weil man so bibeltreu ist, dass man die nicht mehr beachten muss. Und das führt nicht zur Erbauung der Gemeinde. Und deswegen lasst uns alle warnen. Bei einem falschen Eifer. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, die Liebe eifert nicht. Nun, sie mag eifern, wir mögen eifern, aber wenn schon, dann sagt Paulus, eifern, Gutes zu tun. Eifern, den anderen ein Vorbild zu sein, in den guten Werken. Dann werden wir glaubwürdig sein. In unserer Bibeltreue. Zum Dritten, Christus immer mehr anziehen. Die letzten zwei Verse unseres Abschnittes Galater 4, Vers 19 und 20. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt angenommen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandern, also in einen Ton des Vaters. So lesen wir am Schluss vom 1. Korinther 14, nicht mit der Rute zu kommen, sondern im Geist der Liebe. Würde Paulus doch lieber machen, als jetzt da zu schimpfen. Denn ich bin wegen euch ratlos. Elberfeld übersetzt in Zweifel. Aber ich denke, ratlos ist hier die Übersetzung, die besser den Sinn des Textes trifft. Bin wegen euch ratlos. Achten wir darauf, Paulus schreibt hier, meine Kinder. Sie sind geistlich wiedergeboren. So können wir das auch nachlesen, 1. Korinther 4, am Schluss, wo Paulus schreibt, die ich euch als geistlicher Vater, sage ich, gezeugt habe im Glauben. Ihr habt viele Erzieher, aber nur einen Vater im Glauben. Also in dem Sinn, dass ich euch durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben geführt habe, wie er dann auch in Philemon schreibt. Und trotzdem verwendet er das Bild hier von einer gebärenden Mutter, als wären sie immer noch in der Geburt. Könnte ich an eine Fehlgeburt denken, das ist wohl nicht gemeint, aber irgendwie scheinen sie in der Geburtswehen stecken geblieben zu sein. Das sollte nicht sein, sondern sie sollten im Glaubensleben wachsen. Sie sollten erwachsen werden, sich nicht an falsche Elemente halten. Das lesen wir übrigens auch in Hebräer 4, Vers 15, da ist auch von den Elementen die Rede, von den Anfangsbuchstaben. Hebräer 6, Vers 1, 2, können wir darüber nachlesen, dass sie eigentlich längst schon erwachsen im Glaubensleben sein sollte. Und wie werden wir das? Nicht indem wir uns von Jesus Christus entmündigen, sondern indem wir Jesus Christus immer mehr anziehen. Jesus Christus immer mehr anziehen. Paulus schreibt anderswo in Galater Epheser 4, Vers 22 bis 24 zum Beispiel, ihr habt den alten Menschen abgelegt und ihr habt den neuen angezogen. Und dieser neue Mensch soll immer mehr angezogen werden, das ist Jesus Christus in uns. Jesus Christus in uns. Und wenn Jesus Christus in uns ist, dann leben wir für die Gemeinde. Das ist auch ganz wichtig. Denn Jesus hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Er hat nicht nur einen einzelnen Menschen zum Glauben geführt, damit sie besonders fromm seien. Nein, er hat eine Gemeinde, seinen Leib, ins Dasein gerufen. Und so viel mehr Jesus Christus in uns Gestalt annimmt, desto mehr werden wir für seine Gemeinde leben. Es geht nicht darum zu streiten über richtige theologische Ansichten. Streit führt meistens ins Nirgendwo hin. Meistens. Nicht, dass wir nicht miteinander ringen sollen um wahre Erkenntnis. Das ist was anderes. Aber ich sage immer, wenn wir miteinander diskutieren, muss das einen Sinn haben. Entweder ich lerne was Neues oder du lernst was Neues oder wir beide lernen voneinander was Neues. Sonst kann man es gleich vergessen. Wenn ich in Gesprächen merke, dass die wollen nur einfach diskutieren und streiten, dann breche ich es ab. Es bringt nichts. Zerstört nur. Und zudem müssen wir beachten, dass Jakobus 3, Vers 1 betont, dass nicht viele Lehrer sind in der Gemeinde und dass die Lehrer eine besondere Verantwortung haben. Nicht jeder ist berufen, Lehrer der Gemeinde zu sein. Und wenn man Lehrer ist, dann soll man das in Demut und Liebe tun. Wie Jesus sagt, als dir Lehrer schlechthin, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Legen wir uns und anderen Glaubensgeschwistern nicht eine unnötige Last auf, die ins Nirgendwo hinführt, die geistlich nicht erbaut, sondern lassen wir uns immer wieder neu von der Liebe Christi erfüllen, wie Paulus dann im Galater 5, Vers 13 und 14 schreibt, dient einander in Liebe, denn das ganze Gesetz, die Tora, ist in einem Wort erfüllt. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Dient einander in Liebe. Wir kommen zum Schluss. Wir sehen hier, dass es eine falsche und eine richtige Grundlage gibt für den Glauben, auch für die Bibeltreue. Bibeltreue ist nicht bibeltreu ohne Jesus Christus im Zentrum. Paulus spricht hier die Elemente der Welt an. Und damit einerseits die Juden, die die Tora so in die göttliche Sphäre gehoben haben, dass sie die Grundlage für das Heil wird, und zwar die einzelnen Elemente der Tora, wie Beschneidung. Ohne Beschneidung kommen wir nicht in den Himmel. Und wenn man beschnitten ist, dann ist der Himmel schon eigentlich sicher. Dann erfüllt man noch andere Sätze, Gesetze und so weiter, wie zum Beispiel auch Neumondfeste und Sabbat. Und wir haben auch gesehen, dass es eng mit der Sternenwelt verbunden wird, mit den Festen. Die spielen dann eine tragende Rolle. Es ist ja nicht falsch, den Sabbat zu halten, wie wir das heute tun. Nein, das ist biblisch sogar richtig. Aber der Sabbat, sagt Jesus, für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Nicht als Heilmittel für den Himmel gegeben. Auch die anderen Feste. Wenn wir Kolosser 3, 2,6 dazu nehmen, dann ist da vom Essen, vom Trinken die Rede und auch eben von Feste feiern. Die dürfen nicht in diese göttliche Sphäre gehoben werden als Heilmittel, sondern sie dienen den Menschen. Im Zentrum steht Jesus Christus, der uns erlöst hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, der uns von der Sünde freigekauft hat, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat, der auferstanden ist, der wiederkommen wird. Und er hält das ganze Weltall zusammen durch die Kraft seines Wortes. Natürlich sehen wir hier, dass Jesus eng ans Wort Gottes gebunden ist. Aber das heißt umgekehrt, das Wort Gottes ist tot ohne Jesus. Paulus spricht vom toten Buchstaben, ohne Jesus Christus, ohne den Geist Gottes. Und dann führt das zu einem falschen Eifer. Und ein falscher Eifer zerstört. Die Liebe baut auf. Jesus Christus soll immer mehr Gestalt annehmen. Übrigens, das Wort Gestalt annehmen heißt Morpho, Morphe. Und das verwandt mit dem Wort Metamorpho, das steht in Römer 12, Vers 2. Metamorphuste heißt es dort, erneuert euch durch die Erneuerung eures Verstandes. Und wir kennen das Wort Metamorphose. Wir sollen also im geistlichen Leben eine Metamorphose durchmachen. Die Grundlage ist die Bibel mit Jesus Christus im Zentrum. Und er will immer mehr in uns leben, nach dem Motto von Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Lasst uns beten. Ja, Jesus, du bist die Erfüllung des Alten Testaments. Und du bist die Kraft, die uns verändert, die den Willen Gottes durch uns erfüllt. Schenk Gnade, dass wir als ganze Gemeinde geheiligt werden immer mehr, dass wir dir ähnlicher werden und dass du immer mehr Gestalten uns nehmen kannst. Amen.